Verwandle Wunden in Dankbarkeit. Das Leben und ich. Ich habe mich lange Zeit gegen das gewehrt, was ich jetzt mache. Doch was mache ich denn hier eigentlich? Ich stelle dem Leben mein Ich gegenüber und versuche, die beiden Urkräfte zu verbinden und zu vereinen. Sehr lange war ich der Meinung, dass das Herausarbeiten von Ressourcen und Fähigkeiten, sprich ein lösungsorientiertes Verständnis, die Menschen genügend befähigt, ihr Leben nach ihrer Vorstellung zu leben. Mit den Jahren lernte ich jedoch, dass dies nur bis zu einem gewissen Grad ausreichend ist. Wer aber sein vollumfängliches Ich mit dem vollumfänglichen Leben vereinen möchte, der kommt um seine Schattenseiten nicht herum. Und einfach, dass wir uns nicht missverstehen. Jede und jeder hat das Recht, selbst zu entscheiden, wie weit er seinen Schatten kennenlernen möchte. Hier gibt es keine Vorgaben, außer die eigenen. Als Diana und ich vor einigen Tagen in einem Café an der Sonne saßen und ich ihr meine aktuelle Befindlichkeit schilderte, meinte sie mit einem Lächeln: "Weißt du, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um deine Geschichte zu erzählen. Erzähl deine Geschichte, damit du den Kreis schließen kannst. Für dich und alle anderen." Auf die anfängliche Abwehrhaltung folgte ein tiefes Gefühl der inneren Überzeugung, dass sie damit recht hatte. Ich bin an einem Punkt im Leben angekommen, wo ich meine Geschichte für mich und dich erzählen möchte. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie heilsam das Erzählen der eigenen Geschichte ist und wie selten wir dies aus offenem Herzen heraus tun. Ich möchte dich mit meiner Geschichte berühren und dich dazu ermuntern, auch dein Leben mit deinem Ich zu vereinen. Häufig trennen wir aus Angst diese beiden Elemente. Doch wer wirklich die volle Lebenskraft spüren will, der braucht den Mut, die Lebenspunkte mit den Ich-Punkten zu verbinden. Erst dann entsteht ein einzigartiges und wunderschönes Bild, nämlich dein Lebensbild. Die folgende Erzählung basiert einerseits auf meiner subjektiven Wahrnehmung und Erinnerung und erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität. Andererseits haben mir Bekannte, Freunde, Verwandte und Diana ergänzende Details zugetragen, die ich ebenfalls in meine Geschichte einfließen lasse. Und sie ist weder auf Hochglanz poliert, noch entspricht sie irgendwelchen Richtlinien. Ich möchte sie einfach erzählen. Und auch wenn sie an manchen Stellen etwas düster klingt, schreibe ich sie voller Respekt und Liebe den Beteiligten gegenüber. Denn ich weiß, dass jede und jeder sein Bestes gegeben hat. Bewusst schildere ich die dunkleren Seiten meiner Geschichte, also die Schattenseiten. Und hier soll nicht der Eindruck entstehen, mein Leben war nur schattig. Überhaupt nicht. Ich erlebte ebenfalls so viele schöne und wunderbare Dinge. Doch um die volle Kraft der Transformation zu entfesseln, fokussiere ich mich auf die Schattenseiten, damit sich diese bewegen und umwandeln können. Lass dich nun von meiner Geschichte berühren, wie ich mich auch davon berühren lasse. Dieses Berührenlassen birgt das Potenzial zur Heilung. Ich habe über 3 Jahrzehnte lang meine Geschichte eingeschlossen und blockiert. Jetzt ist es an der Zeit, sich ihr zu öffnen und sie mit allen Facetten in mein Leben zu integrieren. Das Verbinden zwischen mir und meiner Geschichte schafft einen Freiraum von unermesslichem Reichtum. und ehrlich gesagt bin ich etwas nervös und aufgeregt, da ich nicht wirklich weiß, was dieses Vorhaben im Außen auslöst. Doch wie gesagt, ich bin an einem Punkt angekommen, wo mein persönlicher Prozess mehr wiegt wie die Reaktionen aus dem Umfeld. Geboren wurde ich am 11. Juli 1980 in St. Gallen. Mein vollständiger Name lautete damals Rico Schmid. Anscheinend verlief die Ehe zwischen meinen Eltern nicht gerade optimal. Streitereien, übermäßiger Alkoholkonsum seitens meines Vaters, wie auch unterschiedliche Vorstellungen eines gelingenden Lebens prallten hart aufeinander. Diese Konflikte führten dazu, dass meine Mom mit mir im Arm auf einem Bahngleis stand, mit dem Ziel, dieser Hoffnungslosigkeit ein Ende zu bereiten. Zu diesem Zeitpunkt war ich 2 Jahre alt. Meine Tante bekam irgendwie Wind davon und schaffte es, meine Mom zur Umkehr zu bewegen. Kurze Zeit später trennten sich meine Eltern. In dieser Zeit war ich viel bei meinen Großeltern, während meine Mutter ihrer Arbeit nachging. Täglich spazierten mein Großvater und ich ins Schloss Wartensee, wo wir meine Großmutter in der Wäscherei besuchten. Sie arbeitete dort. Dort angekommen, spendierte mir mein Großvater einen Pfefferminztee und ein Appenzeller Biberli. Eine wunderbare Kindheitserinnerung. Meine Mom heiratete, als ich 4 Jahre alt war, erneut. Da sie jeglichen Kontakt meiner ursprünglichen Wurzeln aus ihrem eigenen Schutzverständnis heraus unterbinden wollte, brachte sie meinen leiblichen Vater dazu, mich zur Adoption freizugeben. Mein neuer Vater, genannt Paps, adoptierte mich und schenkte mir alles, was ein Kind brauchte, ohne Einschränkungen. Er stammt aus einem streng katholischen Dorf in Kroatien und benötigte nicht selten echten Mut, um mit einem nicht-ehelichen Kind durchs Dorf zu spazieren. Auf seinen Schultern trug er mich durchs Dorf und die Leute steckten die Köpfe zusammen und reagierten teilweise verständnislos. Enge Freunde, Verwandte wie auch meine kroatischen Großeltern empfingen mich herzlich und ließen mich meine Andersartigkeit nie spüren. Liebevoll nannte mich mein Nonno ehrlicher Schnauz. Meine Nonna verkörperte die Liebe in Person und hegte und pflegte mich wie ihr eigenes Enkelkind. Rückblickend erfuhr ich viel Liebe von meinen nächsten Bezugspersonen, doch irgendwie spürte ich schon sehr früh, anders zu sein. Als ich 7 Jahre alt war, kam mein Halbbruder zur Welt. Ich umsorgte ihn liebevoll und wiegte ihn nicht selten in den Schlaf. Aufgrund der Geburt verschob sich die Blase meiner Mutter und man musste sie operativ wieder neu positionieren. Dabei lösten nicht entfernte Fäden offenbar eine Verwachsung aus, mit der eine lange Leidensgeschichte begann. Obwohl die Fäden dann entfernt wurden, blieb der Schmerz zurück. Meine Mom war nun eine sogenannte Schmerzpatientin. Nach unzähligen medizinischen Versuchen, die Schmerzen in den Griff zu bekommen, breitete sich dieser Schmerz über die ganze Familie aus. Und wer schon mal lang anhaltende Schmerzen verspürt hat, der weiß, wie sich dies auch auf die Psyche auswirkt. Ihr Energielevel sank von Jahr zu Jahr. Unterdessen nahm sie starke Schmerzmittel ein und musste sich so gut es ging schonen. Dazu gehörte der regelmäßige Mittagsschlaf. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich versuchte, ihr Leben erträglicher zu machen. Während dem Mittagsschlaf schrubbte ich regelmäßig die Badewanne, um ihr einerseits die mühsame Arbeit abzunehmen und andererseits mein Gefühl der Hoffnungslosigkeit ein wenig zu mildern. Was Kinder doch alles tun, um die Eltern zu entlasten und sie von ihrem Leid zu befreien. Zeitgleich wuchsen die Spannungen zwischen Paps und Mom, was aufgrund der Situation sehr nachvollziehbar war. Die Stimmung zu Hause war so fragil geworden, dass man nie wusste, was einen erwartete, wenn man durch die Haustür trat. Unsicherheit wurde unser aller Begleiter. Ich lernte dabei sehr schnell, meine Erwartungen so tief wie möglich zu halten, denn die Chance, dass sie platzten, war mittlerweile zu groß geworden. Ein falsches Wort, ein schräger Blick oder ein unkontrolliertes Lachen ließ alles wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Häufig verzog sich dann jeder in sein Zimmer, um abzuwarten, bis sich alles wieder beruhigte. Jedes Familienmitglied gab sein Bestes. Wir waren alle zusammen sehr bemüht, ein einigermaßen normales Leben zu führen. Zeitweise gelang uns das auch, doch leider war diese Phase jeweils nur von kurzer Dauer. Ich kann mich gut an diese Gefühle erinnern. Sobald man sich in der Familie wieder etwas näher kam und ich ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit wahrnahm, zeigte sich sofort ein inniger Mahnfinger, der mich daran erinnerte, mich nicht zu sicher zu fühlen. Diese beiden Pole zwischen Sicherheit und Unsicherheit wechselten so schnell die Seiten, dass ich meine kindliche Freude ständig unter dem Deckel hielt. Lieber nicht zu früh freuen, denn dann ist die Enttäuschung etwas weniger schmerzhaft. So lernten wir Kids schon früh, unsere Gefühle zu kontrollieren. Eines Nachts war es dann soweit. Meine Mom begann einen Suizidversuch. Ich weiß keine Details mehr, doch nur noch so viel, dass die Sanitäter sie auf einer Trage das Treppenhaus hinunter zum Krankenhaus transportierten. Eindrücklich für mich aus jetziger Perspektive zu erleben, wie uns die Psyche schützt und schmerzhafte Details ganz tief in uns vergräbt. Mom überlebte, und ihr Schmerz ebenfalls. Auch unser Schmerz wurde nicht weniger. Dazu gesellte sich die Verlustangst. Die einzige Sicherheit war die Unsicherheit geworden. Mein Bruder und ich waren gut in der Schule und hatten soweit ein stabiles und tragendes Umfeld. Wir engagierten uns im Musikverein und der Guckenmusik. Die heiteren Stunden ließen uns immer wieder vergessen, was bei uns zu Hause abging. Nun entstand eine eigenartige Dynamik. Je schlechter es unserer Mom ging, desto näher rückten die Männer zusammen. Nicht im Sinne einer Koalition gegen meine Mom, sondern im Sinne einer Überlebensstrategie. Wir spürten instinktiv, dass jeder für sich alleine nicht mit dieser Situation fertig werden würde. Also blieb uns nur eins: zusammenhalten und alles gemeinsam tragen. Dies spürte auch meine Mom und äußerte vermehrt, dass wir Männer uns gegen sie verbündeten. Diese Aussage traf mich oft mitten ins Gesicht. Ich steckte in einem unlösbaren Dilemma. Einerseits fühlte ich mich so sehr zu ihr hingezogen und hätte ihr jederzeit den Schmerz gerne abgenommen. Auf der anderen Seite musste ich mich schützen. Schützen vor ihrem und meinem Schmerz. Unsere Eltern waren stets darum bemüht, uns ein normales Leben zu ermöglichen. Doch fehlte etwas Entscheidendes: die emotionale Sicherheit. Diese grundlegende Sicherheit wie Weihnachten, wie Geburtstage, wie Filmabende oder wie sonstige Anlässe ablaufen würden, fehlte gänzlich. Als Kind war mir das nicht bewusst, doch jetzt beim Schreiben dieser Worte spüre ich, wie ich ständig auf hohen Eiern saß. Nicht zu laut, nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu wild, nicht zu sicher, nicht zu offen, nicht zu liebevoll. Das Nicht-Zu prägte mein Leben. Es bewahrte mich vor allzu großen Enttäuschungen. Bleib unten, bleib in Deckung, dort ist es am sichersten. Mit 18 Jahren lernte ich Diana besser kennen und wir wurden ein Paar. Stundenlang, jeweils bis in die frühen Morgenstunden hinein, saßen wir im Auto und redeten. Erstmals spürte ich ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Ihr konnte ich alles erzählen. Ohne Maske, völlig unverblümt. Zu dieser Zeit verfiel ich jeweils am Sonntag in depressive Verstimmungen. Antriebslos und energielos verbrachte ich den ganzen Tag im Zimmer und konnte mich schwer zu einer Aktivität aufraffen. Diana beschreibt diese Zeit als sehr anstrengend, da sie wenig dagegen ausrichten konnte. Ich selbst weiß nicht mehr viel darüber. Auch dies wurde in den Tiefen meines Unterbewusstseins versteckt. Mit 21 zogen Diana und ich nach St. Gallen, in eine kleine Vierzimmerwohnung. Endlich Luft, endlich lockerte sich der Griff der Unsicherheit etwas. Obwohl ich mich sehr über die neue Freiheit freute, schlich sich durch die Hintertür ein Schuldgefühl ein. Ich fühlte mich meiner Familie gegenüber schuldig. Es war, als ob ich sie im Stich ließe, und doch musste ich diesen Schritt gehen. Dianas Mutter wurde für mich eine sehr wichtige Bezugsperson. Von ihr inspiriert, begann ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Regelmäßig ging ich zu einer Kinesiologin, was für mich aus jetziger Sicht der Einstieg in die Verarbeitung meiner Erlebnisse bedeutete. Währenddessen studierte ich an der Fachhochschule St. Gallen Sozialpädagogik. Auch wenn ich immer wusste, dass dies nur das Einfallstor in eine neue Welt war, genoss ich die Studienzeit in vollen Zügen. Mein leiblicher Vater lebte zu dieser Zeit in Rorschach und war scheinbar über mein Leben bestens informiert. Verschiedene Quellen versorgten ihn mit den News aus meinem Leben. Ich war bis dato fest davon überzeugt, dass ich keinen Kontakt zu ihm brauchte, da mich Paps mit allem Notwendigen versorgte. Weit gefehlt. Nach einem Familienstellen kam ich nach Hause, recherchierte seine Telefonnummer und rief ihn gleich an. Plötzlich war er da und erschien wie aus dem Nichts. Hoffnungsvoll vereinbarte ich ein Treffen, zu dem ich mein Geburtstelegramm mitnahm, das meine Mom ihrer besten Freundin übermittelte. Enttäuscht musste ich erleben, dass da nichts war, an das wir anknüpfen konnten. Dieses Treffen verlief distanziert und emotionslos, als ob sich zwei Unbekannte während einer Zugfahrt unterhielten. Wie konnte es auch anders sein? Wir hatten weder eine Beziehung noch irgendwelche gemeinsame Erinnerungen. Anschließend trafen wir uns noch einige Male, bis er die Schweiz verließ und sich in Österreich niederließ. Ich verspüre mittlerweile weder Groll noch Enttäuschung und akzeptiere unser beider Schicksal. Einige Zeit später erhielt ich, ohne genaue Erinnerungen an Einzelheiten, spätabends ein Telefon mit der Nachricht, dass Mom ihren zweiten Suizidversuch vollzog. Ab diesem Zeitpunkt löste jedes Telefonklingeln nach 20 Uhr ein Angstgefühl in mir aus. Der Puls raste und ich bekam feuchte Hände. Ich musste jedes Mal damit rechnen, über einen weiteren Versuch informiert zu werden. Auch dieses Mal blieb es bei einem Versuch und Mom überlebte. Langsam begriff ich, dass es nicht primär ums Sterben ging, sondern um sehr laute Hilferufe. Ihre Verzweiflung war überall und in jedem Augenblick spürbar. Immer wieder wurden neue Methoden und Therapien ausprobiert, doch leider ohne Erfolg. Bei jedem neuen Unterstützungsversuch flammte in mir die Hoffnung auf, die aber nach kurzer Zeit wieder erlosch. Mom hatte sich entschieden, dass ihr niemand helfen konnte. Damals konnte ich es nicht verstehen und wurde zunehmend wütend über ihre Starrköpfigkeit. Wenn Therapeuten einen wunden Punkt in ihr berührten, brach sie die Übung ab und schimpfte über all die unsensiblen Leute. Menschen, die sich bewusst oder unbewusst gegen das Leben entscheiden, bleiben unantastbar in ihrem Gefängnis und beginnen es sich dort einzurichten. Jegliche Veränderungs- und Entwicklungsschritte wurden mit der Begründung »Ich bin krank« im Keim erstickt. Jetzt verstehe ich und akzeptiere ich diesen Standpunkt, aber damals trieb es mich immer wieder in die Wut- und Ohnmachtsecke. Ich war so enttäuscht und wütend, immer wieder. Dieses Hin und Her zwischen Hoffnung und Ohnmacht zehrte so sehr an mir, dass ich am liebsten den Kontakt zu ihr abgebrochen hätte. Thank you.